Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Über die Hollywood-Musicals und die Filmmusik bzw. die Musikfilme des osteuropäischen Kinos kommen wir jetzt in unserem kleinen Film-Musical-Schwerpunkt nach Asien. Auch hier hat das Kino eine eigene Musical-Tradition hervorgebracht und immer wieder werden die Filme zu wahren Publikumshits, wie das taiwanesische Musical 52 Hertz I Love You, und das klingt dann mitunter so. Ja, da ist sie sehr glücklich, die Blumenverkäuferin, weil Valentinstag ist und das ist natürlich der Tag der Liebe, aber vor allem ihres großen Geschäfts. Über die Tradition des asiatischen Filmmusicals spreche ich mit Anke Lewicke im Studio. Hallo.
Hallo.
Wie weit reicht denn diese Tradition des filmischen Musicals im Kino der ostasiatischen Länder?
Naja, richten wir doch mal unser Scheinwerferlicht nach Shanghai, was ja in den 1920er, 30er Jahren den Ruf hatte, das Hollywood Asiens zu sein. Und damals gab es wirklich tolle Kinopaläste in Shanghai und dort hat man eben, ja, die wurden doch meistens bespielt mit Hollywood-Produktionen. Da hat man eben auch die großen Musicals gesehen, The Jazz Singer oder Broadway-Melodie, und die stießen schon auf große Begeisterung, das kann man nicht anders sagen. Und gleichzeitig war Shanghai ja auch ein Ort, wo es unheimlich viele Ballsäle gab, wo viel getanzt wurde und so weiter. Also es war eigentlich der ideale Schauplatz für Musicals, aber die damals doch sehr sozialrealistische Kinotradition stand dem ein bisschen entgegen. Aber mit den Tonfilmexperimenten ging man dann doch drauf ein. Erst waren das einfach nur so Lieder, die man eingespielt hat in den Film. Und diese Lieder sind bis heute total populär in China. Und dann kamen dann aber auch die ersten klassischen Musicals. Also, und die wurden genauso benutzt eben wie in Hollywood als Motor der Geschichte, um die Emotionen anzukurbeln. Also richtig alles voller Pathos und Kitsch. Und dann natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg und mit der Machtübernahme der Kommunisten wurde dann eben das Musical eher weniger, weil Film wurde ja als Propagandamittel eingesetzt. Und gucken wir noch mal kurz nach Japan, was ja die zweite große Filmindustrie in Asien war, auch mit Studios wie eben in den Staaten. Und da passt aber so die klassische Definition vom Musical, also Gefühl, was zur Bewegung wird, nicht so richtig hin, weil man ja lieber mit ruhigen Bildkompositionen arbeitet. Aber trotzdem gab es da doch so kleine Filmmusicals. Und das bekannteste ist 1939 entstanden, Singing Lovebirds. Und da geht es um einen verliebten Samurai.
Gibt es denn auch Unterschiede zum Hollywood-Musical hinsichtlich der Themen, die behandelt werden, oder beschränkt sich das Ganze dann doch eher auf die Musik?
Na, ich finde es schon ganz spannend. Also wenn man mal 1933 das erste japanische Musical nimmt, Tipsy Life heißt es. Ich finde, das ist eine ziemlich heutige Geschichte. Da geht es um diese Büroangestellten in ihren grauen Anzügen, die mit den Vorortzügen reingefahren kommen und die dann eben sich Bier kaufen und betrinken. Das hat man ja heute auch noch in Japan. Also ich finde, das passt. Dann Shanghai. Beliebt war auch Shirley Temple. Deshalb hat man dann auch einen chinesischen Kinderstar kreiert. Und dieses kleine Mädchen steppt dann durch Shanghai, aber quer durch die sozialen Schichten. Also auch ein bisschen realistischer. Und ganz interessant finde ich ja auch dann in den 60er, 70er Jahren in China, da gab es dann auf einmal doch wieder Musicals, die spielten aber in den Grenzregionen, wo die ganzen ethnischen Minderheiten wohnen. Jetzt kann man sagen, ah, da schlachtet man was Exotisches aus. Man kann aber auch sagen, mit dem bunten Leben dort, was einfach voller ist, setzt man eben dem grauen, uniformierten Leben der Han-Chinesen etwas entgegen.
Anders als im osteuropäischen Kino, wie es Jörg uns gerade erzählt hat, kann man ja sagen, dass die asiatischen Kinematografien bis heute immer mal wieder gerne Musicals inszenieren. Wir wollen über zwei Beispiele jetzt sprechen. Zum Beispiel Office vom Hongkong-Chinesen Johnny To. Das ist ein Musical aus der Welt der CEOs und der Hochfinanz.
Ja, das ist super. Also, und zwar hatte ich das Gefühl, der ist ja 2008 entstanden. Das damals war ja sowieso ein bisschen Konkurrenz zwischen Hollywood und China, den Filmindustrien. Man wollte einfach mal einen drauflegen. Ne? Ja. Das Musical ist auch in 3D gedreht. Und Bugsy Berkeley, der Erfinder, der eben die Tänzerin wie geometrische Figuren choreografiert hat, hätte hier seine helle Freude gehabt. Du hast es schon gesagt, das ist so ein Großkonzern. Und diese es ist alles so aufgebaut wie ja, so gläserne Kästen und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sehen so aus wie stylische Ratten und im Hintergrund läuft immer eine Uhr, weil diese Uhr auch den Takt im Privatleben vorgibt und dann eine Angestellte bügelt dann ihre Sachen zu Hause und im Hintergrund sieht man dann aber schon eben ihr Büro, wo noch die Putzkolonne ist, also die Arbeit ist überall präsent, könnte man auch als kritisch definieren. Ja, und dann, ich meine, Chow Yun-Fat spielt mit, also der ja auch in Hollywood Karriere gemacht hat, da auch ein Musical mitgespielt hat, Anna und der König mit Jodie Foster. Dann spielt Johnny To, hat es choreografiert, also diesen Film, der ist ja bekannt geworden mit seinen ganzen Hongkong-Thrillern und diese Eleganz merkt man diesem Film auch an. Also das kann man sich wirklich wunderbar angucken und wird so mitgenommen in ja, den Alltag des hypermodernen Menschen.
Ich finde es interessant, dass ein Regisseur wie der Taiwanese Tsai Ming-liang auch aufs Musical zurückgreift. Und hier ist das schon anders, weil das ist ja ein Autorenfilmer erster Güte. Und ich erinnere mich an sein Filmmusical Das Fleisch der Wassermelone. Das ist ja eine Art Sexmusical, das so anfängt. Ein Mann haut ein Loch in den heißen Asphalt, Wasser ergießt sich aus diesem Loch und dann beginnen diese hochstilisierten Chordamen zu singen, umgeben von großen Stoffblumen, die sich um das Denkmal des ehemaligen chinesischen Generals und dann späteren taiwanesischen Diktators Chiang Kai-shek ranken. Sex und Politics und das alles in einer Minute. Kann ein Musical besser anfangen?
Nee, es ist super. Man könnte auch von einem entfremdeten Musical über Entfremdung sprechen. Das ist sowieso ja das große Thema Entfremdung des Taiwanesen Chai Ming-ya. Du hast es schon gesagt, Sommer, feuchte Hitze, kein Wasser mehr, tristes Hochhaus. Und in diesem Hochhaus wird eben ein Pornofilm gedreht. Eine Frau sitzt immer regungslos vor dem Fernseher, weil sie schon zu viel Fernsehen gesehen hat. Vielleicht ist sie schon auch tot. Ja. Man weiß es nicht. Einer verdient sich eben, der Hauptdarsteller, sein Geld als Pornodarsteller. Aber er möchte mit seinem Körper eben noch wahre Liebe erleben. Und deshalb gibt es in dieser tristen Umgebung dann doch sowas wie eine zarte Liebesgeschichte. Und diesen, ja, sagen wir mal, in Anführungsstrichen vertrockneten Menschen schenkt dieser Regisseur schrille, abgefahrene Szenen, wo dann eben der Hauptdarsteller auf einmal als Phallus rumläuft, Kleiderklamotten trägt und so weiter. Und hier können wir nochmal einen Rückschluss machen, weil in den 1960er, 70er Jahren Hongkong, die nächste Filmindustrie, hat da ja viele Musicals gebracht und eben Chai Ming-liang benutzt diese Musicals und vor allen Dingen Songs des damaligen großen Stars Grace Chang.
Anke Lewicke über das asiatische Filmmusical oder die asiatischen Filmmusicals, die sich bis heute grundsätzlich auch in Deutschland zum Teil sehen lassen. Vielen Dank, Anke.